Ich sehe das Kirchen ja als Angebot, nicht als Muss. Ich sehe es als Ressource, als große Chance, als Hilfe für mich und meinen Glauben und als Chance für unseren Auftrag als Gemeinde. Das Kirchenjahr ist kein Gesetz, aber ich glaube, dass der, der es unbeachtet lässt, dass dem etwas entgeht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Johannes Zimmermann. Ich bin Professor für praktische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg an der Lahn. Das Kirchenjahr, ein Jahr voller Leben, ist unser Thema in dieser Sendung. Das Thema Kirchenjahr ist ein umstrittenes Thema. Das sind auf der einen Seite die Landeskirchler, die ihre Gottesdienste Sonntag für Sonntag nach dem Kirchenjahr feiern. Auf der anderen Seite gibt es landeskirchliche Gemeinschaften und Freikirchen, die mit dem Kirchenjahr weniger bis gar nichts zu tun haben. Für Sie alle ist diese Folge gedacht. Ich möchte mit Ihnen auf Entdeckungsreise gehen. Meine erste Frage: Ist das Kirchenjahr biblisch? Was wäre unser Leben ohne Feste? So frage ich zurück. Wahrscheinlich eine ziemlich traurige Angelegenheit. Die Wochen und Monate flössen wie ein grauer Strom dahin, ohne Unterbrechungen und Höhepunkte. So ist es kein Wunder, dass in allen Zeiten und Kulturen die Menschen Feste feierten. Auch die Menschen der Bibel feierten Feste. Die Bibel beschreibt den Menschen als ein Wesen, das gerne feiert. Ja, im Alten Testament finden wir sogar einige Gebote, regelmäßig die Arbeit ruhen zu lassen und zusammenzukommen. So ist auch das Kirchenjahr gedacht. Ein Angebot, Höhepunkte des Handelns Gottes in der Geschichte zu feiern und so für die Gegenwart relevant werden zu lassen. Dabei ist mir wichtig, das Kirchenjahr ist ein Angebot. Es ist kein Gesetz. Es gibt nirgendwo eine Vorschrift, die besagt, ein echter Christ ist nur, wer das Kirchenjahr feiert. Und wenn ich einmal vor Gott Rechenschaft über mein Leben ablegen muss, wird er mich nicht als erstes fragen: Hast du auch immer brav mein Kirchenjahr gehalten? Ich sehe das Kirchenjahr als Angebot, nicht als Muss. Ich sehe es als Ressource, als große Chance, als Hilfe für mich und meinen Glauben und als Chance für unseren Auftrag als Gemeinde. Das Kirchenjahr ist kein Gesetz, aber ich glaube, dass der, der es unbeachtet lässt, dass dem etwas entgeht. Nun aber zur Frage: Ist das Kirchenjahr biblisch? Auf der einen Seite nein. Nirgends in der Bibel wird geboten, dass wir 4 Adventssonntage und das Weihnachtsfest feiern sollen. Aber schon mit dem Oster- und Pfingstfest ist es ein wenig anders. Die gibt es nämlich als Vorform, als jüdische Feste, die dann von Jesus her einen neuen Inhalt bekommen. Und dann gibt es als Vorbild das jüdische Festjahr. Das spielt im Alten Testament eine wichtige Rolle. Jesus hat danach gelebt. Das jüdische Festjahr kommt vom Naturjahr her. Es sind Feste, die etwas mit Wachstum und Ernte zu tun haben. Doch die Naturereignisse treten zurück. An ihre Stelle treten wichtige Ereignisse in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das Passafest erinnert an den Auszug aus Ägypten. Das Wochenfest bzw. Pfingstfest an die Gabe der Tora. Die Weisung Gottes für sein Volk, die 5 Bücher Mose. Das Laubhüttenfest im Herbst erinnert an die Zeit in der Wüste. Dabei sind die Feste mehr als Erinnerung an Vergangenes. Wer feiert, lobt Gott für seine Taten in der Geschichte und wird damit selbst Teil dieser Geschichte. Noch ein weiterer Gedanke zur Frage: Ist es biblisch? Gott hat diese Welt geschaffen, indem er Ordnungen aufgestellt hat. Dazu gehören Gegensätze, die einander ergänzen. Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Mann und Frau. Wenn die Welt nur ein Einerlei wäre, wäre sie langweilig. 2 Pole stehen einander gegenüber und bilden so das Ganze. Das ist typisch für das biblische, für das hebräische Denken. Nach der Sintflut verheißt Gott: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So ist es in der Schöpfung, so ist es im Leben. Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Prediger 3. So ist es im Glauben. Es gibt Zeiten der Anfechtung und Zeiten großartiger geistlicher Erfahrungen. Es gibt Zeiten des Wartens und Zeiten der Erfüllung. Wenn alles dasselbe wäre, wäre es langweilig. Die Unterschiedlichkeit der Schöpfung zeigt uns den Reichtum Gottes. Die Unterschiedlichkeit der Tage und Feste zeigt uns den Reichtum des Lebens und des Glaubens. Sie führt uns in die Fülle und Schönheit des Glaubens hinein und hält uns das jedes Jahr neu vor Augen. Das Kirchenjahr ist ein beeindruckendes Haus in der Zeit. Man kann es mit einer Kathedrale vergleichen. Eine Kathedrale ist ein beeindruckendes Bauwerk. Ein Bauwerk, an dem Generationen gearbeitet haben, es weitergestaltet haben. Wie die Kathedrale in räumlicher Hinsicht, so ist das Kirchenjahr in zeitlicher Hinsicht ein Bauwerk, an dem seit Jahrhunderten gebaut wird. Auch heute ist kein Stillstand. Es ist unsere Aufgabe, es weiterzugestalten, weiterzubauen. Und wir werden es auch sehen, wie in der Gegenwart munter gebaut wird. Zweitens, wie ist das Kirchenjahr entstanden? Zurück also zu den Anfängen. Am Anfang stand das Osterfest als Fest der Auferstehung Jesu. Es beginnt im Neuen Testament. Die Auferstehung war am ersten Tag der Woche. Das führte dazu, dass sich die Christen am ersten Tag der Woche versammelten. Es wurde der Tag des Herrn. Jeder Sonntag war ein kleines Osterfest. Auf der anderen Seite war das Geschehen um Kreuz und Auferstehung am jüdischen Passafest. Und daraus wurde schon bald das christliche Osterfest. Im 4. Jahrhundert stand der Zeitpunkt fest, am Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn. Während das Osterfest auf das jüdische Passafest zurückgeht, ist der Ursprung des Weihnachtsfests ein ganz anderer. Wir finden das Weihnachtsfest so etwa ab dem 4. Jahrhundert. Der Zeitpunkt am 25. Dezember ist dabei nicht zufällig gewählt. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Jesus am 24. Dezember geboren wurde. Nein, es ist der Zeitpunkt der Wintersonnenwende. Die Jahreszeit, wenn die Nacht am längsten und die Tage am kürzesten sind. Und zugleich der Wendepunkt. Ab jetzt werden die Tage wieder länger. Das war schon in heidnischer Zeit ein Fest, das Fest der unbesiegbaren Sonne, der Sol Invictus. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben die Christen ganz bewusst diesen Zeitpunkt aufgegriffen und dem Fest einen neuen Inhalt gegeben. Die wahre Sonne ist Christus. Wenn die Nacht dieser Welt am größten ist, dann kommt Christus, das Licht der Welt, auf diese Welt. Sein Kommen in diese Welt feiern wir. Ein Datum mit tiefem Symbolgehalt und zugleich die Umformung und Neugestaltung eines ursprünglich heidnischen Festes. Wenn die Zeugen Jehovas Weihnachten nicht feiern, weil es ein heidnisches Fest gewesen sei, dann haben sie diesen Clou des Festes nicht verstanden. Drittens, wie ist das Kirchenjahr aufgebaut? Ostern und Weihnachten. Zwei Christusfeste stehen am Anfang und im Mittelpunkt. Von ihnen aus kommen weitere Feste und Festzeiten dazu. Zunächst Zeiten der Vorbereitung. Die Adventszeit als Zeit der Vorbereitung für das Christfest. Die Passionszeit als Zeit der Vorbereitung für das Osterfest. Zeiten der Stille, der Besinnung, der Umkehr. Zeiten des Fastens und des Verzichtens. Und so entstehen die Festkreise. Als erstes der Weihnachtsfestkreis. Er beginnt mit der Adventszeit und mit der Adventszeit beginnt auch das Kirchenjahr. Es beginnt am ersten Advent. Dann kommt das Christfest, gefolgt von der Epiphaniaszeit, 6. Januar, Erscheinungsfest. Diese Zeit ist geprägt von der Lichtsymbolik. Im Mittelpunkt steht Christus, das Licht der Welt, der zum Heil der ganzen Welt erschienen ist. Die Epiphaniaszeit geht dann über in die Passionszeit und damit in den zweiten großen Festkreis, den Osterfestkreis. Die Passionszeit dauert 7 Wochen lang. Der Abschluss ist die Karwoche mit Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag. Sie nehmen uns mit auf den Weg, den Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Sie nehmen uns mit auf den Weg der Nachfolge. Jesus ist auferstanden. Ostern ist und bleibt der Höhepunkt des Kirchenjahres, gefolgt von einer 7-wöchigen österlichen Freudenzeit. 40 Tage nach Ostern kommt Himmelfahrt. Jesus wird zu Gott erhöht und tritt seine Herrschaft über diese Welt an. 50 Tage nach Ostern schließt das Pfingstfest den Osterfestkreis ab. Pfingsten heißt wörtlich 50. Der Heilige Geist kommt, die christliche Gemeinde entsteht, sie wächst und breitet sich aus. Und danach kommt die Trinitatiszeit, die Zeit der Dreieinigkeit. Der Sonntag nach Pfingsten ist der Sonntag Trinitatis. In dieser Zeit bekennen wir den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Zeit wird oft festarme Zeit genannt. Ja, da kommen noch einzelne Feste, die nicht alle einen biblischen Bezug haben. Erntedankfest, Reformationstag, Buß- und Bettag und schließlich am Ende des Kirchenjahres im November. Das sind Themen wie Ende der Welt, Gottesgericht, Vollendung der Welt, Ewigkeit. Das Kirchenjahr schließt mit dem Ewigkeitssonntag. Das Kirchenjahr, ein Jahr voller Leben. Wichtige Stationen des Heilsgeschehens werden im jährlichen Rhythmus in Erinnerung gerufen und gefeiert. Mehr noch, etwas vom Genialsten am Kirchenjahr ist die Verbindung mit dem Naturjahr. Jesus kommt in die Welt, wenn die Welt am dunkelsten ist. Ostern wird im Frühjahr gefeiert, wenn die Natur, die Schöpfung zu neuem Leben erwacht. Und dann kommt die Zeit, in der die Natur blüht und wächst. Die Zeit, Pfingsten zu feiern, das Werden und Wachsen der weltweiten Gemeinde Jesu. Schließlich der trübe November, Tod und Vergänglichkeit, Gericht und Wiederkunft. Und schließlich der Ewigkeitssonntag als Ausblick auf das ewige Leben, ein Kontrast zum Vergehen in der Natur. Die Erfahrungen in der Schöpfung können eine Hilfe sein, Gottes Handeln in der Geschichte in Erinnerung zu rufen. Manche fragen an dieser Stelle, wie ist es dann in der Südhalbkugel? Wie ist es in Südafrika, in Lateinamerika? Dort wird doch zur gleichen Zeit wie bei uns Weihnachten gefeiert. Das ist in der Tat ein Problem. Das Kirchenjahr ist eine Kontextualisierung, Inkulturation des christlichen Glaubens für die westliche Welt, für die Nordhalbkugel. Im Zuge der Globalisierung wurde das einfach so auf die Südhalbkugel exportiert. Und jetzt feiern die in Australien, in Südafrika Weihnachten, wenn bei ihnen Hochsommer ist. Ganz lustig finde ich ein neuseeländisches Weihnachtslied. Da möchte ich eine Strophe daraus vorlesen. Preist unsere Weihnacht, eine verkehrte Weihnacht. Es fällt kein Schnee und die Bäume sind nicht kahl. Preist den Sommer und heißt das Christkind willkommen in unserem warmen Sonnenschein und unserer milden Luft. Soweit ein Weihnachtslied aus Neuseeland. Und noch ein letzter Gedanke. Ein besonderes Fest. Was ist ein halbes Jahr nach Weihnachten? 24. Dezember, Heiliger Abend, 24. Juni. Da gibt es ein anderes Fest. Das Fest Johannes des Täufers. Der ist auch nicht am 24. Juni geboren, aber dieses Datum hat auch einen tiefen Symbolgehalt. Was geschieht am 24. Juni? Sommersonnenwende. Die Tage werden kürzer. Was hat Johannes der Täufer gesagt? Er, Christus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Deshalb passender Tag, 24. Juni, Tag Johannes des Täufers, der uns daran erinnert, die Tage werden kürzer. Er muss abnehmen, um Christus Platz und Raum zu machen. Und dann gibt es noch etwas im Kirchenjahr, das steht nicht im Zentrum, aber ich möchte es trotzdem nennen. Die Farben des Kirchenjahres. 5 Farben, die jeweils ihre Bedeutung und Symbolik haben. In Landeskirchen sind sie auf den Paramenten am Altar, an der Kanzel zu sehen. Da ist zunächst weiß die Farbe des Lichts, der Reinheit, des Himmelsglanzes. Es ist die Christusfarbe. Sie wird an den Christusfesten verwendet, an Weihnachten, am Erscheinungsfest, an Ostern, Himmelfahrt, am Dreieinigkeitsfest, am Ewigkeitssonntag. Rot hingegen ist die Farbe des Feuers, des Heiligen Geistes, Farbe der Kirche, aber auch Farbe des Blutes der Märtyrer. Sie wird zur Farbe der großen Kirchenfeste, Pfingsten, Reformationsfest und Konfirmation. Grün ist die Farbe des Wachstums, der Schöpfung, die Farbe der Hoffnung. Sie steht für das Wachsen der Gemeinde Jesu. Grün finden wir immer dann, wenn nichts anderes da ist. Sonntage nach Epiphanias und vor allem im Sommer, die Sonntage nach dem Dreieinigkeitsfest. Violett-lila ist die Farbe der Buße, der Umkehr, der Besinnung. Sie gehört zur Adventszeit, zur Passionszeit und zum Buß- und Bettag. Schwarz schließlich ist die Farbe für den Karfreitag und für Trauergottesdienste. Ich kann hier nur grobe Umrisse zeigen. Es geht noch weiter nach dem Motto, kein Tag wie jeder andere, kein Sonntag wie jeder andere. Jeder Sonntag im Kirchenjahr hat ein eigenes Profil, ein eigenes Thema. Da gibt es nicht nur die Farbe, da gibt es dann auch einen Wochenspruch, ein Wochenlied, Predigtexte und so weiter. Man kann da sehr ins Detail gehen. Man kann es, man muss es nicht. Wer sich dafür näher interessiert, dem empfehle ich sehr die Homepage kirchenjahr-evangelisch.de. Die kommt aus Bayern, da findet ihr viele hilfreiche Infos und Materialien für jeden Sonntag. Man sollte allerdings dann auch darauf achten, dass es nicht zu viel wird beim Kirchenjahr. Es hat keinen Eigenwert, es hat eine dienende Aufgabe. Es soll auf Christus weisen. Wenn es diese Aufgabe erfüllt und uns im Jahresrhythmus immer wieder zu Christus führt, zu Gottes Taten in der Geschichte mit seinem Volk, dann erfüllt es seinen Zweck. Von dort zu einem vierten Punkt, das Kirchenjahr als missionarische Chance. Lange Zeit hat das Kirchenjahr unser Land geprägt. Manches war oberflächlich, manches hatte Tiefgang. Oft war es so, dass die, die den Glauben neu für sich entdeckt haben, wenig Interesse am Kirchenjahr hatten. Im Pietismus, in den Freikirchen, da war eine Jesusfrömmigkeit da, die brauchte kein Kirchenjahr. Und lange Zeit war auch eine Distanz zum Kirchenjahr da. Zum einen, weil es nicht biblisch im engeren Sinn ist und manche sagten, wir machen nur das, was wir auch in der Bibel finden. Zum anderen, weil viele das Kirchenjahr in den traditionellen Kirchen als äußerlich empfanden. Und sie sagten, es kommt auf das Innerliche an, auf den Glauben an Jesus und den kann ich auch ohne Kirchenjahr feiern. Und jetzt hat sich etwas geändert. Jetzt finden wir plötzlich in Zeitschriften von Freikirchen Artikel über das Kirchenjahr. Was hat sich geändert? Wir sind in einer Zeit, in der in der Öffentlichkeit das Christliche immer mehr in den Hintergrund tritt. Ja, an manchen Stellen geradezu an den Rand gedrängt wird. Es gab Zeiten, in denen von Seiten des Staates die christlichen Feste aktiv bekämpft wurden. Die Nationalsozialisten versuchten, mit neuheidnischen Festen die christlichen Feste zu verdrängen. Auch der DDR-Staat kämpfte gegen die christlichen Feste. Aus dem Weihnachtsfest wurde das Jahresendfest. Aus Engeln wurden geflügelte Jahresendpuppen. Das Motto war, wenn schon die Feste nicht wegzukriegen sind, dann drängen wir eben die Inhalte zurück. Und genau da können wir Christen auch ansetzen. Wenn schon die Feste nicht wegzukriegen sind, dann machen wir uns für die Inhalte stark. Dann versuchen wir das zu leben. Und wer, wenn nicht wir, kann das glaubhaft in einer Öffentlichkeit tun, die an dieser Stelle immer noch Berührungen hat? Der türkische Nachbar, die ostdeutsche Kollegin, sie alle kommen an diesen Stellen mit christlichen Inhalten in Berührung. Ja, es ist auf der anderen Seite auch so, dass die Kommerzialisierung und Überlagerung durch weltliche Feste dazukommt. Das kommerzielle Jahr sieht etwas so aus. Es beginnt mit Fasching, dann kommt das Fest der Hasen und Eier, danach die Urlaubszeit, danach geht es direkt über zu Halloween und zum Fest der Familie und des Weihnachtsmannes. Himmelfahrt wird zum Vatertag und wenn ich Schülerinnen und Schüler in manchen Bundesländern nach Pfingsten frage, ist das Erste, was ihnen einfällt, Pfingstferien. Was tun? Jetzt könnten Christen natürlich sagen, mit diesem kommerzialisierten Weihnachtsfest, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Hände weg davon. Aber was hätten wir gewonnen? Nichts. Für viel sinnvoller halte ich das andere, was ich schon angedeutet habe. Wenn jemand den Festen einen Sinn geben kann, wenn jemand auf die ursprüngliche und eigentliche Bedeutung hinweisen kann, dann sind es die, die bewusst als Christen leben und Jesus nachfolgen wollen. Die Art und Weise, wie wir die Feste feiern, kann in unserer Gesellschaft zum Bekenntnis werden. und vor allem zu einer missionarischen Chance. Die christlichen Feste sind die Stellen, an denen jeder und jede in unserem Land mit etwas Christlichem in Berührung kommt. Und sei es nur durch freie Tage, ein hilfreicher Anknüpfungspunkt für das Gespräch. Hier kann man dem syrischen Flüchtling ganz unaufdringlich erklären, was Himmelfahrt, was Pfingsten bedeutet und weshalb sie an diesen Tagen nicht arbeiten müssen. Je mehr die christlichen Feste entleert und von anderem überlagert werden, umso mehr wird es zur Herausforderung für Christen, durch ihr Leben und Reden einen Kontrapunkt dazu zu geben, auf den eigentlichen Sinn der Feste hinzuweisen. Das Kirchenjahr als missionarische Chance. Mein fünfter Punkt, das Kirchenjahr als Hilfe für den Glauben. Ich glaube, dass das Kirchenjahr vor allem eine Hilfe ist, die Schönheit des Glaubens immer wieder neu zu entdecken und zu leben. Vier Punkte dazu. Erstens, das Kirchenjahr gibt dem Glauben einen Rhythmus. Vorhin habe ich schon genannt, das Leben besteht aus Unterschieden, Tag und Nacht, Ruhe und Arbeit, Zeiten der Stille und Zeiten der Gemeinschaft. Es ist gut, Tage bewusst zu gestalten. Die Woche besteht aus Unterschieden, Sonntag und Werktag. Ohne Sonntage gäbe es nur Werktage. Der Sonntag steht in der Woche als Tag der Erholung, vor allem aber als Tag, der frei dafür ist, Gott zu begegnen, Gemeinschaft zu erfahren. Es ist gut, dass die Woche nicht nur ein Einerlei ist. Das Jahr lebt von Unterschieden, von Jahreszeiten, von Urlaubszeiten, von Festen und eben auch vom Kirchenjahr. Es ist gut, dass es diese Unterschiede als Hilfe für den Glauben gibt. Im Tagesverlauf kann ich gewiss sein, Gott ist immer bei mir. Trotzdem ist es gut, feste Zeiten der Stille und des Gebets zu haben. In der Woche ist es der Sonntag, der für die Begegnung mit Gott steht. Im Jahresverlauf das Kirchenjahr mit seinen Festen. Das Kirchenjahr gibt dem Glauben einen Rhythmus. Ein zweites, das Kirchenjahr weist nach vorne. Das Kirchenjahr ist auf der einen Seite ein Kreislauf. Immer wieder kommt dasselbe, aber zum Kreis dazu kommt ein Pfeil. Ein Pfeil, der nach vorne weist. Ein Pfeil, der nach vorne weist, in der man mich hineinnimmt in Gottes Geschichte, die ebenso nach vorne weist. Advent, Ankunft, Gott kommt in diese Welt. Ostern, Auferstehung, Beginn der neuen Schöpfung, Ewigkeit, Gottes neue Welt, ein unaufhaltsames nach vorne drängen. Die Geschichte hat ein Ziel und ein Ende. Auch das ist eine Botschaft des Kirchenjahrs. Ich muss mir das immer wieder sagen lassen, damit ich mich nicht nur im Kreis drehe. Nach vorne blicken, Aufbruch ist angesagt. Wir gehen nicht dem Ende entgegen, sondern der Vollendung. Drittens, das Kirchenjahr steht gegen das Vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, beten wir in Psalm 103. Das Kirchenjahr ist eine Hilfe, die großen Taten Gottes in der Geschichte nicht zu vergessen. Im Laufe eines Jahres werden mir die wichtigsten Ereignisse der Christusgeschichte vor Augen geführt. Es geht nicht nur um Rückblick und Erinnerung. Erinnern heißt in der Bibel vergegenwärtigen. Was Gott getan hat, wird Gegenwart. Ich werde Teil seiner Geschichte. Ich werde ein Teil vom Ganzen. Der Jubel am Osterfest verbindet mich mit der weltweiten Christenheit, der Gemeinde Jesu durch die Zeiten. Genauso Advent, die Zeit des Wartens. Das Kirchenjahr steht gegen das Vergessen. Und wir Menschen sind vergessliche Wesen. Wir brauchen Hilfen, wir brauchen Erinnerungen. Und schließlich das Kirchenjahr, viertens, braucht die Gemeinschaft. Man könnte ja sagen, jeder feiert Ostern dann, wenn es ihm wichtig ist. Jeder kann dann Weihnachten feiern, wenn er den Eindruck hat, das sei für ihn persönlich dran. Was wäre die Folge? Die Gemeinschaft würde wegfallen. Der eine würde Advent feiern, der andere sagt, nein, für mich ist gerade Pfingsten dran. Aber vor allem würde vieles ganz vergessen und wegfallen. Oder stellt euch vor, das Osterfest würde daran hängen, dass jemand gerade zufällig in der Bibel ist und dann denkt, naja, daran könnte ich auch mal wieder mal denken. Da würden Schätze der Bibel in Vergessenheit geraten. Deshalb, Erinnerung braucht Feste, Feste brauchen Gemeinschaft. Es ist gut, dass es das Kirchenjahr gibt als gemeinsame Erinnerung an die großen Taten Gottes in der Geschichte und an die wichtigen Themen des Glaubens, die mir im Jahresrhythmus immer wieder vor Augen geführt werden. Das Kirchenjahr als Jahr voller Leben. Indem das Kirchenjahr dazu anleitet, die großen Taten Gottes im Jahreskreis zu begehen, hält es die lebenswichtigen, die rettenden Erfahrungen des Glaubens und mit ihnen die Hoffnung auf die Vollendung der Gottesgeschichte lebendig, so Karl-Heinrich Bieritz. Nach diesen vier Punkten Kirchenjahr als Hilfe für den Glauben kommt nun ein letzter Punkt, das Kirchenjahr gestalten. Ich habe es bereits erwähnt, das Kirchenjahr ist nicht unveränderlich. Es ist eine fortwährende Gestaltungsaufgabe. Ein Beispiel dazu. Die Passionszeit ist seit alters her eine Zeit des Fastens. Fasten ist durch und durch biblisch. Freiwilliger Verzicht, um sich zu konzentrieren, um sich auszurichten auf die Begegnung mit Gott. Zeiten der Einhalt, der Buße, der Umkehr. Im Mittelpunkt der Passionszeit stand lange Zeit der Verzicht auf bestimmte Nahrung, vor allem auf Fleisch. Stattdessen aß man Fisch. Für viele Evangelische waren solche Formen lange Zeit zu katholisch und man wollte sich abgrenzen. Irgendwann kam die Gesundheitswelle und das Fasten wurde als Mittel zur Gesundheitsförderung entdeckt. In der evangelischen Kirche entstand etwas anderes. Die meisten werden es kennen. Die Aktion 7 Wochen ohne. Fasten ist ja nicht nur Verzicht auf Fleisch. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. 7 Wochen ohne Handy leben, 7 Wochen ohne Fernseher, 7 Wochen ohne Süßigkeiten, 7 Wochen ohne Alkohol, 7 Wochen ohne Rauchen und vieles andere mehr. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die einen tun es aus gesundheitlichen Gründen, ist auch nicht schlecht. Andere wollen damit zeigen, dass sie nicht abhängig sind. Im Fall des Handys schon eine Herausforderung. Für wieder andere hat es eine Bedeutung für den Glauben und die Begegnung mit Gott. Man kann daraus auch 7 Wochen mitmachen. 7 Wochen lang jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel lesen. Und sich dann als Gruppe immer wieder treffen und auszutauschen. So können aus 7 Wochen ohne 7 Wochen mit werden. 7 Wochen auch mit Erfahrungen von Gemeinschaft. Ein Beispiel für eine Neugestaltung, eine neue Kreation im Kirchenjahr. Und wie ist das mit der Adventszeit? Eigentlich eine Fastenzeit. Aber das weiß inzwischen kaum jemand mehr. Inzwischen ist es zur Vorweihnachtszeit geworden. Aber wie wäre es, auch in der Adventszeit bewusst Inseln der Ruhe in aller Hektik der Vorweihnachtszeit zu schaffen? Eine Viertelstunde am Abend den Adventskranz anzünden, Lieder singen, einen Bibeltext lesen und miteinander beten? Ich finde es deshalb gut, dass es auch Lieder für die Kirchenjahreszeit gibt. Lieder, die mir helfen können, in die Haltungen jeweils hineinzufinden. Ich mache es am Beispiel der Adventszeit. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Gott kommt in die Welt. Ich möchte mich darauf vorbereiten. So wie eine Stadt sich auf das Kommen des Königs vorbereitet. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Eine durch und durch adventliche Bitte. Und neben solchen Klassikern gibt es auch neuere Lieder. Bahnt einen Weg unserem Gott. Dazu hat jeder der 4 Sonntage im Advent ein eigenes Thema. Am 1. Sonntag geht es um das Kommen Jesu auf diese Erde. Dafür steht der Einzug in Jerusalem. Am 2. Advent geht es um die Wiederkunft Jesu. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der 3. Advent steht für die Wegbereitung, für das Kommen Jesu, für den Vorläufer. Johannes der Täufer ist die Gestalt, die diesen Sonntag prägt. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Und schließlich der 4. Advent, die nahende Freude. Dafür steht die schwangere Maria. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Ich komme zum Schluss. Kein Tag wie jeder andere, kein Sonntag wie jeder andere. Das Kirchenjahr, ein Jahr voller Leben. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stehen jetzt vor der schönen Aufgabe, selbst das Kirchenjahr mit Leben zu füllen und zu gestalten. In großer Freiheit. Ich hoffe, Sie nehmen Impulse mit. Und wenn wieder 1. Advent ist, dann können Sie sich gegenseitig ein frohes neues Kirchenjahr wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, lade ich Sie ein, den Kanal Glauben, Denken zu abonnieren.